Willkommen bei Radio Tuya alle vier Wochen am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr auf der Wüstenwelle 96,6 Megahertz. Ich bin die Luna und zu Gast sind...
Ich bin der Christian.
Ich bin ja schon fast Stammgast.
Ja, hallo, hier Daniel.
Und Moritz.
Moritz, du warst bis vor einem Monat in Peru und was hast denn du da gemacht?
Ich bin hingegangen, am 19. Mai bin ich losgeflogen. Da war ich erst ein paar Tage in Lima, also in der Hauptstadt, bin dann weiter nach Arequipa gegangen und habe mir dort ein Heim angeschaut. Ach ja, genau, in Lima habe ich mir auch noch Villa Salvador bzw. Fee Alegría angeschaut und einen sehr Daumen hoch dafür und einen sehr positiven Eindruck von der ganzen Sache bekommen. Also irgendwie hat man irgendwie schon gemerkt, dass Villa Salvador anders ist als andere Viertel von Lima. Und ja, dann bin ich weitergefahren nach Arequipa, habe mir dort ein Heim angeschaut, das von einer Stiftung aus meinem Heimatdorf, aus Merklingen bei Walderstadt im Kreise Böblingen unterstützt wird. Das heißt UNAMONOS und setzt sich für behinderte Kinder ein, beziehungsweise gibt ihnen Möglichkeiten, dass sie irgendwie was lernen können, dass sie irgendwie ein bisschen ins Leben einfach integriert werden und nicht ganz am Rand der Gesellschaft stehen. Und in Arequipa habe ich dann noch Freunde getroffen. Also es war schon aus dem ersten Jahr, wo ich zum ersten Mal in Peru war, war ich schon zweimal in Arequipa und habe dort drei oder vier Leute kennengelernt, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich sie nochmal besuchen. Dann bin ich wieder zurück nach Lima. Dann bin ich wieder nach Pucallpa. Das ist eine sehr ausführliche Geschichte.
Ja, und dazu.
In Pucallpa war ich insgesamt 4 Monate mit kleinen Unterbrechungen, weil ich noch woanders hingefahren bin. Also erstmal bin ich nach Pucallpa gefahren, auf jeden Fall. Dort, wo ich gearbeitet habe, da habe ich mir dann das Projekt nochmal angeschaut, war in den Dörfern, in denen wir damals gearbeitet haben. Dann bin ich nach Tingo Maria gefahren, das ist eine andere Stadt im Regenwald, also es ist alles schon Regenwald. Tingo Maria habe ich auch nochmal Leute besucht, die aus dem ersten Jahr dort kennen. Dann bin ich mal nach Huánuco gefahren, nochmal nach Lima gefahren, wieder zurück nach Pucallpa gefahren und dann war ja in Pucallpa das legendäre, die legendäre Fiesta de San Juan, über die ich ja schon vorletztes Mal über Skype ein paar Dinge geschrieben hat, aber Vincent damals nach Pucallpa gefahren ist und im Bus stecken geblieben ist und ich dann eingesprungen bin dafür. War dann eine sehr abenteuerliche Geschichte, eine sehr abenteuerliche Konversation. Und dann bin ich von Pucallpa wieder nach Lima zurück, war dann 2. Tag in Lima, von Lima bin ich dann nach Ecuador, war dann knappe 10 Tage in Ecuador, bin dann da ein bisschen rumgereist, hab ein bisschen Ecuador kennengelernt und bin dann schlussendlich wieder nach Lima zurück und bin dann von Lima über Panama und über Santo Domingo nach Frankfurt zurückgeflogen.
Das heißt, du warst eigentlich hauptsächlich unterwegs?
Ich war hauptsächlich unterwegs. Ich hatte mir schon mal zwischenzeitlich überlegt, ob ich nochmal versuchen soll, in dem Projekt irgendwie was zu machen, aber es ist gar nicht so leid, wie man sich das vorstellt. Also man kommt irgendwie so hin und natürlich nach 8 Monaten ist man einfach nicht mehr im Projekt drin. Da sind dann andere Leute da, die ihre eigenen Ideen haben, ihre eigenen Vorstellungen haben und wenn man dann hinkommt, man will ja auch nicht so auftreten und sagen, ja, jetzt machen wir das alles so, wie wir es damals gemacht haben, sondern neue Freiwillige sollen ja auch irgendwie eine Chance bekommen, das irgendwie so zu machen. Und ganz abgesehen davon sind 4 Wochen einfach wenig Zeit, um da irgendwie großartig was zu machen. Dann habe ich lieber gesagt, ich gehe lieber irgendwie ein paar Freunde besuchen. Ich habe ja einige Freunde in Pucallpa und mache mir da, habe da eine schöne Zeit und ruhe mich aus in der Hängematte gehe manchmal ein bisschen feiern und das war's dann auch.
Aber du warst im Projekt und hast mitgekriegt, dass da jetzt die Sachen anders laufen. Was haben die denn da konkret anders gemacht?
Also zum Beispiel, wir haben ja damals angefangen mit einem die neuen Freiwilligen zum Beispiel haben ein Müllprojekt gemacht. Also haben irgendwie mit den in den Dörfern zusammen probiert, die Müllgeschichte zu reduzieren. Man müsste so vorstellen, dass dort viel Müll einfach rumliegt in den Dörfern und das auch. Es gibt ja nicht so irgendwie, dass man sagt, man hat einen Mülleimer und da wandert der Müll rein, sondern wenn einer ein Plastik oder irgendwie was ein Bonbon isst oder sowas, dann wird er das Papier einfach danach der Schwerkraft übergeben und liegt dann halt auf dem Boden. Und ja, also einmal, wo ich damals da war, haben mich und der andere Freiwillige auch mal zu einem Kind gesagt, ja, was soll das, warum schmeißt denn das Papier weg? Dann sagt es ja, eigentlich ist ja egal. Also entweder schmeiße ich es jetzt weg und es landet halt hier oder verschmutzt halt hier die Umwelt oder es landet halt auf der Deponie, wo es dann irgendwie auch im Fluss landet. Also ja, es ist irgendwie ein anderes Umweltbewusstsein. Und da haben dann die neuen Freiwilligen haben dort angesetzt und haben da zusammen mit den Dörfern wollten sie Mülleimer aufstellen und in einem anderen Dorf wollten sie eine Dorfverschönerung machen. Man muss das so vorstellen, dass in den Dörfern die Straßen eigentlich echt staubig sind und es gibt eigentlich fast keine Bäume mehr in den Dörfern. Dann haben sie sich überlegt, dass sie Fikuspflanzen pflanzen, sodass da irgendwie eine...
Feigen.
Ja, oder Feigen, keine Ahnung, kann sein, ja. auf jeden Fall, dass das Ganze irgendwie, dass da ein bisschen mehr Schatten gibt im Dorf und dass einfach ein bisschen ein kühleres Klima herrscht. Also je mehr Bäume da stehen, umso kühler ist auch das Klima. Und das, ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es, wenn dann wirklich mal mittags die Sonne knallt, dann ist es einfach unerträglich heiß. Also man braucht mal einfach irgendwo einen Schatten, irgendwo eine Bank unter einem Baum oder man plagt sich in die Hängematte unter irgendeinem Baum oder irgendeiner Hütte oder sowas. Weil ansonsten in der knallenden Sonne hält man es eigentlich kaum aus.
Und das konnten die dann selber mehr oder weniger auch sich aussuchen, die Projekte? Oder wie war? Bei dir war es ja eigentlich vorgegeben, oder?
Ja, es war mehr, also was los ist, ist halt das, schöne spanische Formulierung fällt mir gerade so auf.
Lo que pasa es.
Lo que pasa es que. ja, das, also wir hatten ja dieses Wiederaufforstungsprojekt damals. Und das hat sich mit dem es soll ja ein Antrag gestellt werden ans BNZ und das hat sich alles ein bisschen hingezogen, sodass da irgendwie nicht wirklich was, sodass in der Sache nicht wirklich was zu tun gab, sodass sie halt irgendwie sich andere Beschäftigungsfelder gesucht haben. Was ich manchmal ein bisschen schade fand, also allgemein ist halt da so irgendwie keine richtige Nachhaltigkeit entsteht. Also, wir kommen hin, machen was, dann gehen wir wieder weg, dann erlischt es, dann kommen andere Freiwillige hin, machen anderes. Und dann kommen wieder neue Freiwillige, die wieder andere Vorstellungen haben und dann wieder was anderes machen. So entsteht da keine wirkliche Nachhaltigkeit. Also es ist keine, soll jetzt irgendwie keine Kritik oder so an irgendjemand sein, aber es ist einfach ein bisschen schade, dass einfach, ja, dass man da einfach nicht langfristig was erreichen kann.
Aber es gibt ja auch Beispiele, wo es anders ist, zum Beispiel gerade in Villa El Salvador, das ist ja schon nachhaltig, wenn da jedes Jahr wieder aus derselben Stadt zwei neue Freiwillige dahin kommen. Ja. Oder? Also da merkt man doch dann auch irgendwelche Entwicklungen auch, ne? Und gerade im Bewusstsein von Menschen hier oder auch von dem, was da passiert dann in der Fei Alegria.
Das vermute ich auch, dass wir jetzt gerade was die Freiwilligenarbeit betrifft, ganz viel, da gibt es viele Aufgaben, die sich dann zusammenfallen. Also die Deutsche AG zum Beispiel, das wurde ja von uns angefangen oder eigentlich auch schon vor uns gab es eigentlich auch schon irgendwo mal vereinzelt von anderen Freiwilligen, damals aber dann von uns angefangen. Vincent und Rebecca haben es wohl weitergeführt und jetzt werden es die beiden Freiwilligen, die jetzt sich nächste Woche auf den Weg machen, ich glaube nächste Woche, ja, auch weiterführen. Also es gibt schon so ein paar kontinuierliche Aufgaben, aber ich denke auch, dass natürlich jeder Freiwillige dann seine Fähigkeiten mitbringt, die bei uns in die Schule halt ein. Das ist natürlich schon ein Rahmen, die Schule bildet schon einen Rahmen, wo man dann seine Fähigkeiten einbringen kann. Das stimmt schon. Ist eine andere Partnerschaft auch, was wir haben. Also Via Salvador, Tübingen, U-Land-Gymnasium, Fei Alegria. Bei dir ist es ja, ich weiß nicht, wie heißt die deutsche Organisation, die dagegen, die auf der anderen
Also
Seite
die deutsche
steht?
Organisation heißt Freundeskreis Peru Amazonico. Das ist ein kleiner Verein von ehemaligen Entwicklungshelfern aus der Nähe von Heilbronn. Aus, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und die haben, die kennen sich auch schon länger. Also die kennen auch den Raul, also unseren Chef dort in Pucallpa, kennen die schon seit bestimmt 10 oder 15 Jahren, da laufen auch schon länger Projekte zusammen. Was halt zum Beispiel der Unterschied ist zwischen Via Salvador und meinem Projekt, dass man halt wirklich in Via Salvador irgendwie den Rahmen hat, das ist die Schule und da kommt halt irgendwie jeder Freiwillige hin und kann irgendwie, ja, wie du es gerade gesagt hast, kann irgendwie in gewisser Weise jetzt seine Fähigkeiten einbringen. Ja. Du kannst sagen, okay, ich zum Beispiel bin sehr sportlich, kann zum Beispiel da besser Sport und nicht machen. Genau. Ein anderer sagt, ich bin jetzt eher theaterpädagogisch talentiert, also mache ich irgendwie, hilft da ein bisschen am Theater mit. Aber es ist halt, also ich meine, es ist ja nicht so, dass dort Freiwillige wirklich in gewisser Weise Hauptverantwortung haben. Und bei uns war es schon teilweise so, dass wir irgendwo ja einfach verantwortlich waren. Und dadurch entsteht schon irgendwo in gewisser Weise eigentlich eher eine Unkonstanz.
Also das ist genau der Punkt, dass eben bei uns, die Schule braucht die Freiwilligen in dem Sinne nicht notwendigerweise. was gut ist wiederum, was ich auch gut finde, weil wir eben damit auch nicht durch unseren Fortgang oder wenn wir weggehen, dass dann wieder ein Loch wäre. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir im Projekt? Ihr habt ja eigentlich schon, ihr seid ein großer Teil, ihr seid nicht nur Praktikanten, ihr seid ein großer Teil in dem Projekt. Also
die Sache ist, also bei uns ist, man muss ja das Projekt an sich, es hat ja nicht so einen festen Rahmen, sondern man kann schon eigentlich viel auch selber machen. Ich meine, wir haben damals auch vieles gemacht, wo wir irgendwie, wir haben gesagt, wir haben Lehrfahrten, also wir haben ja diese Lehrfahrten gemacht nach Bosuso in die deutsche Kolonie und waren da in unserer Arbeitsgestaltung schon eher frei, also es ist schon ja, aber natürlich, wenn wir nicht da gewesen wären, wäre auch diese Fahrt nicht zustande gekommen, also es ist schon eine bestimmte stärkere Abhängigkeit von Freiwilligen wie in anderen Projekten.
Sonst würde da gar nichts gehen dann? Wenn da keine Freiwilligen sind, dann liegt wieder alles brach.
Ja, es würde schon was gehen, aber man muss ja sehen, dass der Raoul, also unser Chef dort, dass der zwei Jobs hat, also einmal irgendwie im Landwirtschaftsministerium arbeitet, dazu noch Vorlesungen an der Uni gibt und dazu noch eine Farm hat, auf der er ja auch noch zeigen will, wie nachhaltige Landwirtschaft funktioniert. Und das frisst halt einfach Zeit, also irgendwo muss er... Also der ist eigentlich schon fast, man hat so das Gefühl, der ist so 24 Stunden auf dem Bein und dann hat er eigentlich fast gar keine Kapazitäten mehr, um da irgendwie noch großartig was zu reisen. Und dieser Verein, Fusevi, oder diese Assoziation, liegt halt auch brach. Also die hat früher mal wirklich gut funktioniert, aber die liegt auch brach, weil sich einfach der Präsident hat sich irgendwo ins Bergland verzogen, weil er da seine Farm hat und dann gibt es keine Treffen mehr und der Rest von den Mitgliedern ist auch irgendwo nicht mehr so wirklich motiviert. Und ja, es ist ein bisschen schade, dass da einfach eigentlich gute Ansätze bei Fusevi hat wirklich gute Dinge gemacht. Also auch und auch eben auch, es waren ja einheimische Leute, die da vor Ort waren. Es waren Peruaner, die da ja einfach auch gesehen haben, okay, das und das könnte man machen und das könnte man machen. Und natürlich auch irgendwo mit der Unterstützung aus Deutschland, aber es waren Ideen von Peruanern. Das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Sache.
Also er alleine ist eher überfordert und seine einzigen Mitstreiter sind dann die Freiwilligen aus Deutschland, genau. Weil sich der Verein dort mehr oder weniger aufgelöst hat. Da ist auch, hat er natürlich auch keine Zeit, neue Leute anzuwerben.
Richtig.
Peruaner und Freiwillige sind da auch, können das auch nicht leisten, sowas nee, dann. Ne?
Nee.
Also irgendwie ein bisschen ein Dilemma.
Bisschen Dilemma, ja. Also wo ja die große Hoffnung liegt, dass man sagt, wenn jetzt diese Zero Deforestation, also dieses Wiederaufforstungsprojekt kommt und wenn es durchgeht und alles, dass dann die Freiwilligen einen Rahmen haben, in dem sie dann arbeiten können. In dem sie zum Beispiel sagen können, okay, wir machen in dem Rahmen Fortbildungen oder wir machen in dem Rahmen, schauen wir, dass das Projekt gut vonstatten geht. Also dass da einfach ein Rahmen gegeben ist, an dem man sich irgendwie halten kann.
Freies Radio Wüstewelle, Radio Tuvilla, das Partnerschaftsradio von Tübingen und Villa El Salvador. Zu Gast heute Moritz, Daniel, Christian. Alle waren für ein Jahr lang mindestens in Peru. Zwei davon schon hinterher nach ihrem freiwilligen Jahr auch nochmal. Und als letzter war der Moritz dort. Und der hat seinen Freiwilligendienst zwar im Dschungel gemacht, aber jetzt aufgrund dieser Freundschaft hier mit den Tübinger Freiwilligen hat er natürlich auch ein besonderes Auge auf Villa El Salvador geworfen. Was waren deine Eindrücke? Du hast schon gesagt, ja, wirklich positiv, aber wie hat es so quasi beim ersten Mal dort auf dich gewirkt?
Ja, also man muss dazu sagen, dass ich schon während meinem Freiwilligenjahr eigentlich mal nach Villa El Salvador fahren wollte. Christian und der Daniel besuchen. Ja. Also es hat aber irgendwie hat es einfach nicht geklappt. Ich weiß auch nicht warum. Man hat es einfach nicht forciert und dann hat es auch nicht so geklappt. Und dann habe ich dieses Jahr, wenn ich jetzt eh schon drüben bin, dann muss ich endlich mal die Chance ergreifen und muss nach Villa El Salvador gehen. Was ja auch eine sehr kluge Entscheidung war.
Sicherlich, ja.
Sicherlich, ja. meine Eindrücke von Villa El Salvador, also die Schule von Feria Alegria, war ich überrascht, was ich sehr positiv fand, war irgendwie so diese Stimmung, die man spürt. Also man hat irgendwie so einen Eindruck, Feria Alegria unterscheidet sich deutlich von anderen Schulen in Peru, weil man hat irgendwie den Eindruck, als ob einfach mehr geht. Es ist mehr Bewegung da, die Leute sind irgendwie motivierter, was zu machen und haben einfach eine andere Einstellung auch zum Thema Schule. Und man sieht es zum Beispiel auch an den Unterrichtsräumen. Ich meine, klar, da kommen viele, ist viel mit Spenden gemacht, das ist auch klar. Aber dennoch hat man irgendwie den Eindruck, da geht irgendwie was. Und was ich gut fand, ist dieses Konzept, dass man eigentlich eine Primaria, Sekundaria und eigentlich noch diese Berufsschule drin hat.
Ja, genau, die Berufsschule ist ja.
Und Kindergarten auch noch. Also, dass man irgendwie alles unter einem Dach hat und dadurch irgendwie ja keine, ja, irgendwie nicht so dieses allein, also nicht jetzt sagt, einer ist auf der weiterführenden Schule, einer ist auf der Berufsschule, einer ist im Kindergarten, sondern dass irgendwie alle unter einem Dach sind und alles irgendwie viel Allegria ist. Und das fand ich sehr positiv, weil das irgendwie auch nochmal so ein besonderes Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Ja, mein Eindruck von Via, ich bin da alleine hingefahren, ins böse Via Salvador, wie man immer sagt.
Mhm. Wer sagt das?
Das wird einem in Peru, also ich habe es ein paar Mal gehört, weil bevor ich nach Via Salvador gefahren bin, habe ich endlich bei Leuten erzählt, ja, ich fahre jetzt nach Via Salvador. Ja, aber pass auf, ist gefährlich dort, muss ja wirklich gut aufpassen.
Vor allem, wenn du halt du hast ja in Barranco gewohnt, ja, und ja, wenn der Kontrast, wenn die Fallhöhe höher ist, dann sind die Leute auch, ja.
Ja, was ist der? Also man muss dazu sagen, dass Barranco, also zumindest Teile von Barranco, ein relativ gut betuchtes Viertel sind. Also unter anderem wohnt Mario Vargas Llosa in Barranco, also der peruanische Nobelpreisträger. Also Barranco ist schon, oder zumindest ein Teil von Barranco ist schon sehr wohlhabend.
Und da gibt es dann solche Vorurteile gegenüber Villa El Salvador.
Ja.
Was noch, außer jetzt hier, pass auf. Was sagt man im Rest von Lima über Via El Salvador?
Via Cuchillo zum Beispiel, also die Messerstadt. Also sozusagen ein anderer Name, umgedichtet. Also man hört so als Witz teilweise eben anstatt von Via El Salvador, Via Cuchillo. Und das bedeutet eben Messerstadt sozusagen.
Also irgendwie diese, also wahrscheinlich, es kommt auch wahrscheinlich nicht von ungefähr, es gibt wahrscheinlich auch eine höhere Kriminalitätsrate in Via Salvador, bestimmt wie in anderen Teilen von Lima. Aber dennoch, ich habe mich jetzt nie so unsicher gefühlt, dass ich jetzt gedacht, okay, einmal schon. Aber
ja, was war
passiert? Da war ich bei Vincent, also ich habe dann bei Vincent und Rebecca im Haus geschlafen und dann war ich mit Vincent und Richard, waren wir irgendwie noch weg. Und dann sind wir zurückgekommen und euer Haus, also da ist dann irgendwie, geht es dann irgendwie so dunkel und dann geht es nur über so unbefestigte Wege in Sand und allem. Und dann war irgendwie so auf der anderen Seite von dem Platz war irgendwie so eine Gruppe von Männern.
Die sind immer da.
Die sind immer da, das sind die Drogen.
Da hat Vincent dann auch erzählt. Ich hab dann irgendwie, also es kam halt auch, glaube ich, ganz viel davon einfach, dass man davor schon so viel in gewisser Weise, in Anführungszeichen, eingeschüchtert wurde. Läuft mir dann halt irgendwie so und denkt so, und die bösen schwarzen Männer da auf der anderen Seite. Also schwarz, weil sie nicht von ihrer Hautfarbe, sondern von ihrer.
Weil sie nicht gesehen werden,
weil sie nicht, Licht. Genau, ja, weil kein Licht da war, die dunklen Männer. Da. Und dann kommt schon so ein bisschen, okay, lass mal lieber schnell nach Hause gehen.
Wollten die dann was von euch?
Nö, die haben uns. Also ich glaube, einer hat irgendwie was gerufen oder so. Aber.
Ja, also ist konkret jetzt nichts wirklich passiert. So.
Nee.
An deinem keine Leib. Bedrohung.
Die verticken dir Drogen manchmal. Und im Endeffekt ist es so, dass.
Hast du da Erfahrung?
Ja, die haben uns immer angesprochen. So.
Ja, was wollten sie da verkaufen?
Ich glaube, Marihuana haben sie.
Ja, aber es wird auch oft einfach so einem hinterhergerufen oder so. Ja. Manchmal vielleicht auch als Witz oder so. Also ich habe nie wirklich getestet, ob dann jemand tatsächlich Marihuana verkauft. Ja. Aber manchmal wird es auch nur so als Witz irgendwie rum durch die Straße gerufen.
Aber ich glaube, man muss da auch insofern keine Angst, oder ich hatte irgendwie das Gefühl dann auch nicht mehr, weil mir die Ruth, die Mutter, wo wir gewohnt haben, gesagt hat, dass irgendwie, also wenn da was wäre, man kennt sich so eigentlich auch als Nachbarn und der Angel, der Mann von ihr, der kennt die auch, spielt mit dem manchmal Fußball und dann ist es nicht so, dass wenn irgendwie da jemand mal was machen würde, das würde einfach, das würde klar sein oder man würde dann eigentlich auch fragen, was ist da los gewesen und es ist eigentlich nicht, man ist eigentlich auch irgendwo im nachbarschaftlichen Verhältnis, was eigentlich auch einen Schutz bietet.
Ja, das ist schon eine Sache, die man eigentlich in großen Teilen von Peru feststellt, dass man irgendwie, wenn gerade in Vierteln, die als gefährlich beurteilt werden, wenn man dort aber mit Leuten aus dem Viertel unterwegs ist, dann kann man eigentlich sicher sein, dass einem wenig passiert.
Und die sind dann auch im Austausch noch mit so eher jetzt Drogenhändlern oder Drogensüchtigen, dass da eine gewisse soziale Kontrolle auch noch bei so einem Klientel besteht?
Das ist eine Vermutung. Ich glaube, die sind auch, vielleicht sind sie auch wirklich nur so kleine Gangster oder Jungs, die irgendwie
Lans,
die ein bisschen mehr wert, die irgendwie mehr wollen, als sie irgendwie können und irgendwie da eigentlich nur so rum. Aber die sind irgendwie jede Nacht da, also das ist echt erstaunlich.
Ja, das ist halt so ein bisschen schon vielleicht auch im ersten Moment so was beängstigt, vielleicht einfach, dass die so ohne Perspektive so auf der Straße stehen. Jeden Abend, die ganze Nacht, teilweise auch wirklich noch morgens um 3 und 4, wo wir uns schon gefragt haben, was machen die da eigentlich? Wir hatten mit dieser Gruppe da aber auch nie wirklich Probleme, sondern wir sind auch oft wirklich direkt an denen vorbeigelaufen und die waren fast immer in der Überzahl. Also die hätten uns locker irgendwann mal dran kriegen können, aber da ist nie was passiert bei denen.
Aber einen Austausch gab es dann auch nicht. Unterhalten habt ihr euch
ab und zu mal vielleicht, so haben wir uns vielleicht schon mal so ein paar Worte zugerufen, weil das Witzige ist ja oft, dass viele Leute am Anfang halt nicht wissen, dass wir auch Spanisch verstehen und dann wähnen sich viele auch sicher, dass sie irgendwie alles sagen können und wir es nicht verstehen, auch wenn es laut genug ist. Und ja, dann haben wir irgendwann, glaube ich, mal durchblicken lassen, dass wir es verstehen und das war dann, glaube ich, also wir hätten vielleicht mit denen auch noch ganz gut ins Gespräch kommen können, aber es hat sich dann nicht mehr ergeben.
Und man weiß dann auch nicht so genau, was die wirklich dann machen oder so, ne? Perspektivlosigkeit scheint da ein Grund dafür zu sein.
Also ich denke, Perspektivlosigkeit kann man, glaube ich, schon sagen, weil es hat auch bestimmt was mit Geld zu tun. Wer ein bisschen Geld hat, der könnte in Via Salvador sich abends auch vergnügen sozusagen oder was trinken gehen oder in die Disco reingehen. Aber viele stehen auch wirklich nur davor oder irgendwo an der Straße.
Ja. Und quatschen oder trinken da auch? Trinken die dann auch Alkohol? Ist es dann?
Ja, aber gar nicht so viel eigentlich. Also ich habe das nicht so oft mitbekommen.
Naja, die haben eigentlich nie. Die haben eigentlich auch zusammen wirklich nur, standen irgendwie zusammen, da waren ein paar Hunde dabei, aber da war auch, die haben auch nicht geraucht oder auch nicht irgendwie, also Drogen geraucht oder irgendwie so. Das ist auch, ich glaube, das mit den Drogen habe ich auch von Ruth irgendwie, oder das war so ein bisschen
Mythos,
der vielleicht auch gerne gebaut wird. Zumindest du hast aber dann diese Bande da überwunden und
Ja, das war so die einzige Situation, um mal hier zum Ausgangspunkt zurückzukommen, der Geschichte.
Zu den Eindrücken von Via Salvador.
Wo ich irgendwie so ein bisschen gedacht habe, okay, das ist jetzt, ansonsten bin ich nach Via Salvador gekommen und ich fand es eigentlich, also man merkt irgendwie in der Stadt, dass irgendwie, glaube ich, noch ein größerer, auch wenn sich das, was ich so gehört habe, wenn sich der ein bisschen verliert, aber es herrscht einfach noch ein größerer Zusammenhalt als in anderen Vierteln von Lima. Also einfach durch die Geschichte, man hat zusammen was gemacht, hat man einfach nochmal einen anderen Zusammenhalt. Und ich finde, man merkt es auch. Also man fährt irgendwie so mit dem Bus durch die Stadt und irgendwie ist so, man fühlt sich nicht so, man fühlt sich irgendwie wie so in der eigenen Stadt. Und das fand ich eigentlich ein tolles Gefühl, ein toller Eindruck.
Bist du da dann in der Schule mal mitgelaufen beim Arbeitsalltag von
Rebecca? Ich war einmal mit Rebecca unterwegs bei ihrem Zeichenunterricht. Rebecca wollte mich danach gleich als Begleitperson engagieren, weil die Schüler nämlich an dem Tag besonders aufmerksam und besonders ruhig waren. Also weil sie natürlich an den sonstigen Tagen natürlich auch immer sehr, 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 sehr ruhig sind. Ironie aus. Ich soll doch jetzt immer mitkommen. Aber naja. Es war ganz interessant, das so zu sehen. Also auch wie so die Lernatmosphäre beziehungsweise so die Zeichenatmosphäre ist oder einfach so die Unterrichtsatmosphäre. Atmosphäre, die Atmosphäre im Klassenraum. Ich war ja schon, also ich habe natürlich auch schon mal Schulen in Pucallpa besucht. Also war mir jetzt nicht ganz fremd, dass es da anders zugeht wie in deutschen Klassenräumen. Es war auf jeden Fall interessant, das so zu sehen.
War das dann eine freiwillige AG, der Zeichenunterricht?
Nee, das war wirklich Unterricht.
In der 5. oder in der 6. Klasse von der Primaria, also in der 5., 6. in Deutschland, ist das gleiche Alter, glaube ich, hat sie unterrichtet.
Ich glaube, ich meine, die wären jünger gewesen, aber ich weiß
okay,
nicht.
Okay, ja.
Kann das sein, dass sie älter, ich habe sie nicht im Kopf.
Ja.
Und worum ging es denn da? Perspektivzeichnen oder
Nee, was? Es ging darum,
Was haben wir damals gemacht?
Ja, dass man soll den Fisch zeichnen und zwar mit eingeweichter Kreide. Man hat in die Kreide in Wasserbehälter getan, damit sollte man dann zeichnen. Ich habe davon noch nie gehört, ich war ganz überrascht, dass es sowas überhaupt gibt, dass man sowas überhaupt machen kann. Die Rebecca hat es dann sehr gut gemacht und die Kinder waren dann auch alle ganz motiviert, aber manche waren halt auch irgendwie so völlig was mache ich jetzt? Aber zum Schluss haben sie dann trotzdem irgendwie alle was hinbekommen. Also und das waren schöne Dinge, die sie da irgendwie gezeichnet haben. Manche haben es ein bisschen, wie es halt im deutschen BK-Unterricht auch ist. Manche machen es halt irgendwie mit mehr Präzision und andere wie ich machen es halt irgendwie
abstrakter.
Ein bisschen abstrakter, richtig.
Aber verschiedenfarbige Kreide dann.
Genau, verschiedenfarbige Kreide.
Und haben sie dann Amazonasfischchen oder?
Haie, Delfine, undefinierbare Fische. Ich konnte ihre Fantasie freilaufen lassen. Fische mit Flügeln, war alles, was das Herz begehrt.
Alles drin. Ja.
Fische. Fische essen, Fische zeichnen, Fische hören. Weiß nicht, ein Fischlied haben wir nicht, aber wir haben auf jeden Fall Musik aus Peru.